Die Märchen der Gebrüder Grimm feiern Jubiläum. Am 20. Dezember vor 200 Jahren erschien die Erstausgabe der Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Am 20. Dezember 1812. Natürlich gibt es in diesem Jubiläumsjahr jede Menge neuer Prachtausgaben der Grimmschen Märchen, aber um die soll es jetzt nicht gehen. Grimm mit 3 R. So heißt das Buch, das Karin Dowe geschrieben hat. Ihr Märchenbuch erzählt die Geschichten vom Schneewittchen, vom Rotkäppchen oder Dornröschen so, als wären Schneewittchen, Rotkäppchen oder Dornröschen Mädchen und Frauen, die aus der Sicht von heute ihr merkwürdiges Schicksal erleben. Karin Dowe ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Ihr erstes Märchen in dem Buch heißt Zwergenidyll und Sie fragen sich, wie das ist, wenn eine junge, attraktive Frau 7 Ollen Zwergen den Haushalt führen muss. Das ist eine handfeste Frage. Warum ist auf die eigentlich noch niemand früher gekommen?
Auf die Frage, sind schon diverse Leute gekommen, aber es gibt immer so zwei Antworten darauf. Entweder eine ganz banalisierende, pastellhafte Antwort, wie bei Disney, wo die Zwerge halt mit Häschen und mit Schneewittchen im Kreis tanzen und meinen, das wäre dann so eine Wohngemeinschaft, wie die aussehen würde. Oder es gibt die zotige, übersexualisierte Variante. Und ich fand, es kann doch auch was Realistisches, und auch sehr Handfestes dazwischen geben.
Sie haben jetzt die Perspektive eines der Zwerge gewählt. Wieso das?
Weil ich das die interessanteste Perspektive fand. Ich habe mich beim Wiederlesen des Schneewittchen-Märchens nämlich gefragt, wie ist das eigentlich für die Zwerge, die nun längere Zeit mit Schneewittchen zusammengelebt haben? Man gewöhnt sich ja auch aneinander. Und dann kommt dann einfach so ein schnöseliger Prinz daher, der die überhaupt nicht kennt, der überhaupt nicht für sie gesorgt hat und sagt, ich heirate dich, ich will dich, komm mit mir auf meines Vaters Schloss. Und Schneewittchen sagt einfach ja. Das muss doch sehr frustrierend für die Zwerge sein. Wie gehen die damit um? Und da habe ich mir natürlich denjenigen ausgesucht, beziehungsweise ihn so gestaltet, der am aggressivsten ist, der am ehrgeizigsten ist, der am meisten will und der auch am meisten darunter leidet.
Das heißt, Sie wählen in der Erzählung der Gebrüder Grimmschen Märchen immer eine besondere Perspektive. Das ist auch beim Rotkäppchen so. Da wechseln Sie sogar die Perspektiven. Ist das Ihre besondere Herangehensweise, diese Märchen jetzt neu zu erzählen?
Na, es macht ja nicht besonders viel Sinn, die Märchen der Brüder Grimm genauso wiederzuerzählen, wie die Brüder Grimm das gemacht haben. Also muss ich irgendwie einen anderen Ansatz machen. Perspektivenwechsel war einer. Andere Sache wäre auch, das in die Gegenwart zu versetzen oder aber einen bestimmten Aspekt herauszugreifen. Den Perspektivenwechsel beim Rotkäppchen habe ich gemacht, weil ich dann noch ein zweites Märchen mit eingearbeitet habe, nämlich das von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, wo es um einen jungen Mann geht, der sich vor gar nichts fürchtet und der darunter natürlich aber auch leidet. Und deswegen kann man damit auch so ein bisschen die Märchen auseinanderhalten. Also wenn der eine erzählt und der andere. Und es hat eben auch den Vorteil beim Perspektivenwechsel, dass man nicht immer so auf die eine Sichtweise beschränkt ist, sondern auch ein bisschen größeren Kosmos erzählen darf.
Die Frauen in den Märchen der Gebrüder Grimm, das sind entweder böse Stiefmütter, Hexen oder Prinzessinnen, über die man nicht viel erfährt. Ihre Frauen sind ganz anders. Nehmen wir zum Beispiel mal das Rotkäppchen. Das macht eine Wandlung durch. Nachher rebelliert es sogar gegen die eigene Familie. War das auch Ihr Interesse, mal die Frauen ganz anders darzustellen, als sie da in diesem Original böse Stiefmutter, Hexe oder Prinzessin, von der man nicht viel erfährt, dargestellt werden?
Im Märchen sind die Frauen vor allem oft sehr passiv und das finde ich schlicht ein bisschen langweilig. Also ich finde es einfach interessanter, wenn die eher so ein bisschen zickig sind oder wenn es jemand ist, der auch irgendwas will oder einen Ehrgeiz hat oder eine Entwicklung durchmacht. Deswegen musste ich, um die Figuren für mich interessant zu machen, mich ein bisschen mehr bei der amerikanischen Kurzgeschichte bedienen, als dann eben tatsächlich bei so einem echten, ganz kurz erzählten Märchen, das oft wenig über Charaktere aussagt und besonders wenig über Frauencharaktere.
Warum ist das denn bei den in den Märchen der Gebrüder Grimm so, dass das so einseitige Charaktere sind ja nicht, dass das so Klischees sind, die Frauen, die da beschrieben werden?
Na, man darf nicht vergessen, dass diese Märchen ja auch 1812 erschienen sind und zu der Zeit auch schon lange existiert haben. Es gibt natürlich auch so ein bisschen den Spielraum von Frauen wieder in früheren Zeiten, wo das einfach auch nicht denkbar war, dass jetzt eine Frau loszieht in die Welt und Abenteuer erlebt. Das war ja schlichtweg gar nicht möglich.
Ihre Märchen sind auch richtig gruselig, Rotkäppchen zum Beispiel, wie sie sich da im Wald verirrt. Sie selbst leben in einem Haus auf dem Land. Sind Sie da auch schon einmal nachts im Dunkeln in den Wald gegangen, um sich so wie Rotkäppchen zu fühlen?
Na, ich habe es nicht absichtlich gemacht, um mich wie Rotkäppchen zu fühlen, aber es ist automatisch passiert. Also ich wohne wirklich in einer sehr märchenhaften Gegend, mitten in Brandenburg in der Märkischen Schweiz. Und da hört man dann nachts, wie die Hirsche brüllen in der Brunftzeit. Und es gibt immer irgendwelche Geräusche, Vögel, die schnarren oder gruselige Rufe aussenden oder gruselige Geräusche machen. Es gibt quakende Frösche. Verlaufen kann man sich auch, wenn man nicht aufpasst. Und das sind natürlich immer märchenhafte Situationen.
Eines gibt es im Wald aber nicht, sprechende Tiere. Sprechende Tiere kommen aber in den Grimmschen Märchen sehr häufig vor. Woran liegt denn das?
Weil das einfach mehr hergibt, wenn Tiere so funktionieren wie Menschen. Wenn man Tiere in ihrer Tierhaftigkeit belässt, dann wäre zum Beispiel das Märchen vom Rotkäppchen ja sehr, sehr, sehr schlicht. Man hätte einfach nur einen Wolf und würde dem dann unterstellen, dass der Menschen anfällt, wenn ein Wolf irgendwie über menschliche Fähigkeiten verfügt, sich als Großmutter verkleiden kann, dann kann man damit gleichzeitig natürlich auch so eine Symbolhaftigkeit in das Märchen hineinbringen, dass es ja auch Wölfe in Menschengestalt gibt, dass man sich gerade vor den Wölfen in Menschengestalt hüten soll. Ja, so zieht sich das auch durch viele Märchen durch, dass diese Tiere eigentlich für irgendwelche menschlichen Eigenschaften stehen. Füchse sehr listig sind, Esel manchmal so ein bisschen treu doof sind und der Wolf eben das personifizierte Böse. Aber das Böse macht eben auch mehr her und ist ein besserer Gegner für die Guten in den Märchen, wenn er über menschliche Fähigkeiten und über die Sprache verfügt.
Der Wolf steht für das Böse, der Wolf wird am Ende bestraft, der Wolf stirbt. Sind die Grimmschen Märchen pädagogische Märchen? Das heißt, das Böse wird bestraft und das Gute belohnt?
Es sind moralische Märchen oft, nicht immer. Es gibt auch ganz anarchische Märchen dabei. Aber oftmals sind die auch so ein bisschen penetrant moralisch. Ich glaube, das ist ganz gut für Kinder, wenn die in Märchen schon mal so eine Begegnung mit dem Bösen haben, in einem ganz geschützten Rahmen, eben wissen, dass das Märchen. Und da wird jetzt darüber erzählt, da muss ich mich nicht fürchten, das passiert nicht in der wirklichen Welt. Aber guck mal, es gibt das Böse und es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Man kann sich dem stellen, man kann es versuchen zu meiden, man kann es möglicherweise auch austricksen. Aber überhaupt auch die Information, es gibt das Böse. Nicht alle sind nett, man muss auch mal ein bisschen misstrauisch sein. Denn spätestens, wenn Kinder in die Schule kommen, dann lernen sie das von ganz allein.
Kinder erfahren, dass es das Böse gibt und Kinder erfahren in diesen Märchen auch, dass es Gewalt gibt. Die Gewalt in den Märchen der Gebrüder Grimm ist hanebüchen. Da geht es richtig zur Sache. Häufig wird das heute so ein bisschen herausgeglättet. Da muss dann im Schneewittchen am Ende eben nicht die böse Stiefmutter in den glühenden Pantoffeln so lange tanzen, bis sie tot umfällt. Finden Sie richtig, dass so etwas geglättet wird oder sollte man die Gewalt so belassen, wie sie in den Märchen der Gebrüder Grimm steht?
Ich bin mir nicht sicher, wie weit das Kindern schaden kann. Also ich dachte eigentlich, dass sich diese Diskussion inzwischen erledigt hat, weil Kinder mit so vielen anderen schrecklichen Dingen konfrontiert sind, dass die Märchen der Brüder Grimm da ja manchmal harmlos daherkommen. Zumal das natürlich auch ganz weit von einem entfernt ist, sich in glühenden Pantoffeln zu Tode tanzen. Das ist ja nichts, was wir aus unserem realen Umfeld kennen würden. Ich finde es aber immer schade, wenn diese Märchen geglättet werden, weil das auch literarisch sehr gute Märchen sind, weil die einen tollen Ton haben und Kinder eigentlich damit auch ihre erste Literaturerfahrung machen, also im ganz, ganz frühen Alter und auch so eine Prägung, eine literarische Prägung erfahren, einen Ton für ihre ganze Kindheit vorgegeben bekommen. Deswegen würde ich, glaube ich, das in Kauf nehmen, dass da möglicherweise ein paar Dinge drin vorkommen, die nicht ganz PC sind und die Kinder vielleicht auch so ein bisschen verschrecken können, einfach weil noch so viele Dinge auch noch kommen für die Kinder, die auch erschreckend sein werden. Ich glaube, die können viel mehr ab, als man ihnen zutraut.
Für Ihr Buch haben Sie vier sehr bekannte Märchen ausgesucht. Dornröschen, Schneewittchen, Froschkönig und Rotkäppchen, aber auch Bruder Lustig. Bruder Lustig ist jetzt nicht so bekannt. Wieso haben Sie sich das ausgesucht, um das noch einmal zu erzählen?
Ich glaube, ich habe es auch deswegen ausgesucht, weil es nicht so bekannt ist und weil ich es ein ganz charmantes, ganz anrührendes Märchen finde. In dem geht es ja darum, dass Jesus noch auf der Erde wandelt. Er ist so ein bisschen in den europäischen Raum versetzt in diesem Märchen und hat mit Menschen zu tun, die eigentlich einen guten Kern haben, also der Bruder Lustig, der den Jesus trifft, der teilt sofort das Essen mit ihm, die aber aus einer komischen Verstocktheit irgendwie ganz verlogen sind und es nicht hinkriegen, diesen Weg, den Jesus ihnen ins Himmelreich ebnen will, den auch einfach anzunehmen und zu sagen, ja, ich mach das. Und gleichzeitig versteht man diesen komischen Bruder Lustig aber auch, dass der so ein bisschen trotzig ist und dass das auch was mit Stolz zu tun hat. Und ich fand auch die Idee ganz rührend, dass man sogar einen Gott an den Rand des Nervenzusammenbruchs treiben kann, einfach durch diese Verstocktheit und Verlogenheit des Menschen.
Und Gott nimmt diesen verstockten Bruder Lustig nachher doch noch in den Himmel auf. Ein sehr gnädiger Gott. Eigentlich müsste er ihn ja wegschicken.
Na, also es ist erst, er kommt durch so einen Trick in diesen Himmel rein, aber es ist auch irgendwie so, als wenn Jesus das so ein bisschen sportlich nimmt. Also er wird ausgetrickst, aber er straft ihn dann auch und lässt ihn dann irgendwie in so einer ganz komischen, unangenehmen Situation, also er steckt in einem Rucksack drin, darin schmuggelt er sich sozusagen ins Himmelreich ein und er lässt Jesus ihn dann aber auch noch ein paar Jahre drin schmoren, bevor er ihn rausholt. Und versucht dann nochmal, sich doch nochmal ein letztes Mal mit ihm zu einigen. Och, da ist er wieder fürchterlich verstockt, sodass Jesus am Ende wirklich eben sagen muss, komm, wir sprechen da jetzt einfach nicht mehr drüber. Und du bleibst im Himmel. Naja, das ist dann irgendwie diese unendliche Güte Gottes, die da wiederum zum Ausdruck kommt.
Ein sehr merkwürdiges Märchen. Steckt in so einem Märchen viel der Handschrift der Gebrüder Grimm? Oder sind das tatsächlich überlieferte Legenden, die Gebrüder Grimm einfach nur aufgeschrieben haben und nicht so viel dabei getan haben?
Na, sie haben ja behauptet, dass sie es wissenschaftlich angegangen sind und gar nichts dazu getan haben. Einfach natürlich diesen sehr schönen Ton hat zumindest der Wilhelm Grimm da auf jeden Fall reingebracht. Aber sie sagen, sie haben nichts dazu getan. Gerade bei dem Märchen, also im Original Bruder Lustig, handelt es sich ja gar nicht um Jesus. Sondern da ist es Petrus, der mit diesem unangenehmen Soldaten namens Bruder Lustig zu tun hat. Ich habe aber sehr viele andere Märchen gefunden, die sehr ähnlich funktionieren. Und da hat es wirklich eben Jesus gegeben, der die Hauptperson drin spielt. Und deswegen habe ich es auch wieder sozusagen so zurückoperiert und gesagt, ich lasse das Ganze mal so, wie es wahrscheinlich auch die Brüder Grimm gefunden haben, die sich einfach dann nicht getraut haben, das genauso zu machen.
Sie haben jetzt 5 Märchen neu erzählt, noch einmal erzählt. Es gibt so viele Märchen der Gebrüder Grimm. Wird es noch eine Fortsetzung geben?
Ah, ich weiß es noch nicht. Also im Moment möchte ich jetzt mal was anderes machen. Aber ab und zu springt mich dann doch noch mal ein anderes Märchen an. Also bei Hänsel und Gretel, da ist das irgendwie schon sehr auffällig. Da geht es sehr viel um Essen und gegessen werden. Es gab aber schon so schöne Varianten davon, von Filmemachern, die daraus irgendwas gemacht haben über unser Verhältnis zum Tiereessen. Da ist sozusagen so ein bisschen auch schon so das Pulver raus, was ich daraus gerne gemacht hätte. Aber wenn, dann werden sicherlich so Hänsel und Gretel und die 7 Schwäne, die sind glaube ich nicht von Grimm, da sind es glaube ich 6 Schwäne, aber irgendwas in der Richtung würde dann dabei sein.
Abschließende Frage, Sie haben sich auch sehr ausführlich mit der Geschichte und mit den beiden Brüdern, den Gebrüder Grimm, beschäftigt. Was meinen Sie, wenn die Gebrüder Grimm Ihr Buch lesen würden? Wie würden Sie das finden?
Also die Brüder Grimm des Jahres 1812 oder überhaupt in der ganzen Lebenszeit als Brüder ihrer Zeit würden natürlich ganz entsetzt sein über diesen Ton, über das, was auch daraus geworden sind. Grundsätzlich hätten die aber, glaube ich, nichts dagegen, dass etwas aus ihren Märchen gemacht worden ist. Die haben auch für andere gearbeitet, anderen zugearbeitet. Die hatten da keine Empfindlichkeit oder Eitelkeit. Eigentlich ist es ja auch das tollste Kompliment, das man einem Schriftsteller machen kann, wenn seine Werke so sakrosankt im Grunde dastehen, dass andere sich daran abarbeiten.
Karin Duwe, Ihr Buch Grimm ist auch eine Hommage an die Märchen der Gebrüder Grimm. Vielen Dank. Ihr Beitrag zum 200. Jubiläum der Ersterscheinung der Grimmschen Märchen, Ihr Buch Grimm, am 20. Dezember vor 200 Jahren erschienen die Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm zum ersten Mal. Karin Duwe erzählt 5 der bekanntesten Grimm-Märchen neu und aus ganz anderer Perspektive. Ihr auch wunderbar gestaltetes Leinenbuch ist im Galliani Verlag Berlin erschienen. Es hat 152 Seiten und kostet 18,99 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.